Fessenheim zwischen 100 und 104 MHz.
Hier ist Radiowert Fessenheim zwischen 100 und 104 MHz direkt bis zum Kaiserstuhl.
Das war die Erkennungsmelodie von Radio Grünes Fessenheim, die man jeden Freitag um 7:30 zwischen 100 und 104 MHz hören kann. Für die Elsässer kommt die Regionalsendung um 7:45, ebenfalls zwischen 100 und 104 MHz.
Dies ist unsere 40. Sendung von Radio Grünes Fessenheim, von dem grünen Sender von Fessenheim, von der Redaktion Freiburg-Kaiserstuhl. Ihr könnt jetzt, ist noch Zeit, wenn es eure Nachbarn sagt, eure Bekannte, noch mitzuhören, die Sendung. Als erstes möchte ich nochmal sagen, die letzte Sendung am letzten Freitag, heute vor einer Woche, die ist nicht ausgestrahlt worden oder mit einer Verspätung von einer Dreiviertelstunde. Das lag daran, dass die Sendemannschaft mit der Zeit in Schwierigkeiten gekommen ist. Wir hoffen und wir garantieren auch, dass es das nächste Mal und die kommenden Male mit größerer Sicherheit klappen würde. Das war bedauerlich, weil die letzte Sendung ausnahmsweise sehr gut, oder überhaupt sehr gut gewesen war. Heute bringen wir als erstes einen heißen Bericht über die Bespitzelung von AKW-Gegnern, von Will-Gegnern durch die Polizei.
Zum Zweiten haben wir ein Interview mit dem Umweltschützer und Landtagskandidaten Brinkmann der SPD aus Bötzingen.
Berichtet einer, der bei der NPD-Kundgebung in Grenzach-Wielen dabei war, und der berichtet, wie diese Kundgebung verhindert wurde.
Zum Vierten haben wir eine Veranstaltung der Volkshochschule Wielerwald, die am Donnerstag, den 17.01. stattgefunden hat. Und zwar sprechen da zwei brasilianische Umweltschützer, die in Freiburg nach Freiburg gekommen sind, über ökologische Probleme aus Brasilien.
Und wir erwarten noch anschließend eine Teilnehmerin, die bei der internationalen Koordination der Anti-AKW-Gegner dabei war.
Radio Grünes Fessenheim, Antenne Freiburg, mit der zweiten Folge unserer Serie zu den Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Am letzten Freitag haben wir über den Gründungsparteitag der Grünen in Karlsruhe berichtet. Ab heute stellen wir Kandidaten vor, die aus den badisch-elsässischen Bürgerinitiativen kommen, und zwar Kandidaten aller Parteien. Der erste ist Ulrich Brinkmann von der SPD, 37 Jahre alt, verheiratet, 5 Kinder, Lehrer, lebt in einer Mietwohnung in Bötzingen am Kaiserstuhl. Sein Auto, eine rote Düschwo, ist mit Anti-AKW-Aufklebern vollgepflastert. 1974 wohnte er noch in Heitersheim und arbeitete in der Bürgerinitiative gegen eine Fabrik für Brennelemente. Die Bürgerinitiative hat damals alles erreicht, was sie wollte. Bei einer Unterschriftensammlung gegen die Atomanlage unterschrieben immerhin ein Drittel der Wahlberechtigten. Brinkmann stellte dann 1975, und zwar als SPD-Stadtrat in der Minderheit, den Antrag, die Fabrik nicht zuzulassen, und kam damit durch, weil die Bürgerinitiative schon eine Macht in Heitersheim darstellte. Auf dem besetzten Platz in Wiel haben wir Ulrich Brinkmann vom ersten Tag an gesehen, und zwar als das noch riskant war und sich viele nicht trauten. Seit die Brinkmanns in Bötzingen wohnen, gibt es auch dort eine Bürgerinitiative, die im Rahmen der badisch-elsässischen und zusammen mit der Volkshochschule Wielerwald arbeitet. Also alles klar, oder? Ich frage Ulrich Brinkmann, wie er für die SPD kandidieren kann, nachdem die sich entschieden hat, Atompolitik zu machen. In Berlin sind die AKW-Gegner bekanntlich niedergestimmt worden. Leute wie Jochen Steffen und Heinz Brandt haben dann die Partei verlassen. Der grüne Flügel der SPD hat eine ganz entscheidende Schlappe erlitten.
Ja, also deine Einschätzung von Berlin teile ich nicht. Ich sehe erstmal nicht, dass der Anti-AKW-Flügel in Berlin eine Schlappe erlitten hat. Das ist das erste Mal, dass es zu einer kontroversen Abstimmung gekommen ist auf einem SPD-Bundesparteitag. Und Erhard Eppler hat in Berlin immerhin etwa 41% der Delegierten hinter sich bekommen. Das werte ich zunächst als einen ganz großen Erfolg des fortschrittlichen Flügels innerhalb der SPD. Es ist ja auch nicht so, dass der Berliner Beschluss sagt, dass irgendwann oder irgendwo Atomkraftwerke gebaut werden sollen oder womöglich gebaut werden müssen, sondern im Berliner Beschluss steht ja lediglich drin, dass unter gewissen Voraussetzungen, und diese Hürden sind also immerhin sehr hoch angesetzt, dass unter diesen gewissen Voraussetzungen die SPD irgendwann für den Bau von Atomkraftwerken sein könnte. Die praktische Situation ist jetzt, dass die SPD Baden-Württemberg sich eindeutig festgelegt hat, und zwar erstens, in dem Landtag, der jetzt gewählt wird, stimmen wir keinem Neubau eines Atomkraftwerks zu. Zweitens, im Berliner Beschluss sind für die Inbetriebnahme der Kernkraftwerke, die sich im Bau befinden, sehr hohe Hürden angesetzt, sodass wir damit rechnen, dass zumindest bis 1984 die Voraussetzungen nicht vorliegen werden, nach denen wir einer Inbetriebnahme von Philippsburg 2 zustimmen könnten. Drittens, Wiehl und Neckarwestheim 2 sind nach unserer Auffassung nicht im Bau und die SPD Baden-Württemberg wird dem Bau dieser beiden Werke nicht zustimmen.
Erhard Eppler hat bei einer Pressekonferenz in Stuttgart gesagt, Wiehl dürfe nicht gebaut werden, weil es politisch nicht durchsetzbar sei. Genau denselben Satz hat Ministerpräsident Albrecht von Niedersachsen zu Gorleben gesagt, aber auch gleichzeitig alles unternommen, um den Widerstand dort niederzuschlagen mit Polizei und Bundesgrenzschutz oder aufzulösen. Das heißt, eine Situation zu schaffen, in der Gorleben politisch doch durchsetzbar ist. Wie kann man sich jetzt auf Erhard Eppler verlassen, wenn der Druck in der Zukunft, der Druck von der Atomindustrie und der Druck aus Bonn größer werden?
Eppler hat gestern auf der Kundgebung in Sindelfingen auch gesagt, dass auf dem Scherbenhaufen in Wiehl, und für diesen Scherbenhaufen ist die CDU-Landesregierung nun mal verantwortlich, dass auf diesem Scherbenhaufen Wiehl kein Atomkraftwerk gebaut werden kann. Natürlich waren wir in den Bürgerinitiativen, und da haben auch SPD-Leute mitgearbeitet, haben wir mit daran gearbeitet, dass Wiehl für die bisherige Landesregierung zum Scherbenhaufen geworden ist. Und das finde ich im Grunde gut so. Ich bin Anhänger der alten Doppelstrategie der Jusos, die Folgendes besagt: Politisch arbeiten soll man auf zwei Ebenen. Einmal im Parlament, indem man versucht, menschenwürdige und menschliche Gesetze zu machen. Und die zweite Ebene der Arbeit ist, dass man dem Bürger hilft, seine Probleme selbst zu erfassen und seine Probleme selbst in die Hand zu nehmen. Wenn man politisch arbeiten will, sollte man beide Richtungen fördern und sollte durchaus auch mithelfen, dass der Bürger, der sich nicht in Parteien engagiert, die Parteien zum Handeln zwingt.
Soweit also unser erstes Interview mit einem Landtagskandidaten aus den Bürgerinitiativen, mit Ulrich Brinkmann. Wir sparen uns hier einen Kommentar und warten lieber auf eure Meinungen dazu. Schreibt uns also oder schickt uns eine Tonbandkassette. Unsere Adresse: Radio Grünes Fessenheim, 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15. Radio Grünes Fessenheim, 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15.
Der Faschistenaufmarsch am letzten Wochenende in Grenzach wurde verhindert. Das war das Ergebnis der antifaschistischen Mobilisierung. An der Demo durch die Stadt beteiligten sich ca. 2000 Leute. Danach zogen wir in Ketten untergehakt zum Faschistentagungsort und stellten uns davor in Reihen auf. Damit es uns nicht langweilig wurde und um die Stimmung zu heben, riefen wir Parolen gegen die Neonazis und sangen das Einheitsfrontlied und die Internationale. Unterdessen verhandelte eine Delegation mit einem extra eingesetzten Beamten, der entscheiden konnte, ob die Nazi-Demo abgesagt werden kann. Mittlerweile stellte sich uns behelmte Polizei entgegen, die das Lokal schützen sollte. Gegen 18.30 Uhr kam dann die Mitteilung, dass die öffentliche Ordnung durch eine Nazi-Demo nicht gefährdet sei. Wir entschlossen uns trotzdem, den Faschisten-Fackelzug verhindern zu wollen. Um 19 Uhr stellten sich die Nazis im Hof des Lokals auf und wollten raus. Die Bullen durchbrachen nach kurzem Gerangel unsere Ketten und versuchten dann, die Nazis vor uns zu schützen. Die Nazis fuhren mit ihrem VW-Bus aus der Einfahrt raus, kamen aber nur 5 Meter weit. Antifaschisten hatten die Räder aufgeschlitzt. Ein Durchkommen war für die Faschisten trotz der Bullen nicht mehr möglich. Sie mussten sich unter dem Gejohle und den Buhrufen zurückziehen. Dabei warfen sie noch brennende Fackeln gegen uns, die aber gleich wieder zurückflogen. Auch ein paar Flaschen gegen die Nazis schwirrten durch die Luft. Als wir die Nazis wieder in den Hof zurückgedrängt hatten, blieben wir trotzdem davor stehen, bis die letzte Fackel schließlich aus war. Ein paar abfahrende Nazis mussten ihre Wagen am nächsten Tag wohl in die Reparatur geben, da sie mehrere Beulen hatten. Besonders sind wir halt auf Mercedes losgegangen, wo sie gehabt haben. Zum Schluss möchte ich noch hervorheben, dass es trotz der Unterschiede in der Auffassung zwischen Gewaltfreien und uns Militanten, wie man gegen die Nazis vorgehen soll, dass es trotzdem möglich war, die Einheit herzustellen und so geschlossen aufzutreten, was dann letztendlich den Faschistenaufmarsch verhinderte. In Zukunft muss es nun uns gelingen, noch mehr Leute für den antifaschistischen Kampf zu gewinnen und die Einheit gegen jegliche Spaltungsversuche herzustellen. Ich hoffe, ihr seid alle bei der nächsten Antifa-Demo dabei. Tod dem Faschismus.
Das war ein Beitrag, der uns von einem Zuhörer zugeschickt worden ist. Wir haben den Beitrag unzensiert gebracht.
Wir wissen, dass dieser Beitrag vielleicht einige unserer Hörer etwas vor den Kopf gestoßen hat. Er hat auch bei uns in der Redaktion heftige Diskussionen über unsere Zensur, die wir freiwillig oder unfreiwillig oft machen, ausgelöst. Trotzdem haben wir uns entschlossen, diesen Beitrag zu bringen und so, wie er uns geschickt worden ist, zu bringen. Denn unser höchstes Prinzip sollte doch bleiben, dass wir die Hörer so zu Wort kommen lassen, wie sie ihre Beiträge zu uns bringen. Dass wir inhaltlich mit einigem in diesem Beitrag nicht einverstanden sind, versteht sich eigentlich von selbst, denn wir haben uns für die gewaltfreie Arbeit entschlossen.
Tomando banho de mar. Letzte Woche war in Freiburg eine Veranstaltung der Volkshochschule Wielerwald. Dort erzählten uns zwei brasilianische Freunde vom Atomgeschäft und von verschiedenen ökologischen Problemen, die sie in Brasilien haben. Zuerst, so als Hintergrundschilderung, erklärten sie, dass der Putsch in Brasilien 1964, bei dem die Militärdiktatur an die Macht kam, erklärten sie, wie er zustande kam, nämlich mit Hilfe Washingtons, dass anschließend die Häfen und Märkte in Brasilien von der Militärregierung für amerikanische und andere Unternehmen geöffnet wurden. Weiter einige Auswirkungen der Militärdiktatur, zum Beispiel die Kindersterblichkeit stieg von 25 pro 1000 auf 100 pro 1000 in einer Stadt in Brasilien. Sie erzählten von verschiedenen anderen Problemen, zum Beispiel das Amazonas-Projekt. Das besteht darin, dass Firmen aus dem Ausland, VW, verschiedene amerikanische Firmen, Land kaufen, um Rinder zu züchten. Dabei roden sie riesige Mengen vom Amazonas-Holz mittels Brandrodung. Er erzählt dabei ein ganz interessantes Beispiel, wie die Indianer das machen. Die kennen die ökologischen Gesetze. Wenn sie eine Lichtung roden, bauen sie da 2 bis 3 Jahre lang Maniok an, dann ziehen sie weiter, sie roden in einer Entfernung von ein paar Kilometern wieder eine Lichtung. Sie nennen das keine großen Narben im Wald hinterlassen. Se você com muita calma usar sua raça, vai surpreender. A surpresa para muitos é uma arma para se esconder. Aber der Schwerpunkt der Veranstaltung war natürlich das deutsch-brasilianische Bombengeschäft. Otto Buxbaum, der Brasilianer, erzählte, wie viele alte Verbindungen in diesem Atomgeschäft heute noch wirksam werden. Er zog ein Beispiel, die Spielcasinos in Las Vegas ziehen Mafia-Leute an, das Atomgeschäft zieht andere Kriminelle an, Alt-Nazis. Er erzählte von ein paar interessanten Sachen, zum Beispiel, dass schon 1953 ein brasilianischer General nach Deutschland fuhr. Er hatte vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland studiert. Er kannte einen gewissen Hartek, einen deutschen Wissenschaftler, der schon damals Hitler die Benutzung der Kernspaltung als Waffe empfohlen hatte. Zusammenarbeit mit diesem Wissenschaftler war das Ziel dieses Generals. Sie hatten am Anfang einige Schwierigkeiten, einige Geräte frei zu bekommen, die sie brauchten, um die Atombombenforschung weiterzutreiben. Diese Schwierigkeiten waren beseitigt, als Franz Josef Strauß Atomminister wurde. Diese Urananreicherungsanlage, eine Zentrifuge, kam frei. Wurde ein Rahmenabkommen für nukleare Zusammenarbeit, wie das so schön heißt, geschlossen. 1970 wurde ein gewisser Böttcher, Nuklearphysiker, der Direktor des Kernforschungszentrums Jülich. Er war SS-Obersturmbannführer im Zweiten Weltkrieg gewesen, als Kriegsverbrecher in Holland verurteilt. Die Holländer protestierten natürlich dagegen, und nach einiger Zeit wurde er abberufen als Direktor für höhere Aufgaben. Er wurde nach Brasilien geschickt und er reiste von da an zwischen Rio de Janeiro, Johannesburg und Frankfurt hin und her. Er koordinierte verschiedene Geschäfte. In Brasilien bildete er in Sommerseminaren Militärphysiker heran. Man kann sich denken, wozu. Eine Delegation dieser Militärphysiker war einen Monat in Jülich. Sie bastelten an den Zentrifugen herum und sammelten Erfahrung. An diesen und anderen Beispielen wurde klar, dass die Nazis, einen alte und neue Nazis, einen großen Einfluss im Atomgeschäft haben. Das drückt sich auch in Brasilien aus, zum Beispiel die brasilianische Bewegung für die Erneuerung des Nazismus, wie sie sich selbst nennt, bedroht Atomgegner. Sie misshandelte zum Beispiel die Frau eines Institutsdirektors, der sich gegen das deutsch-brasilianische Atomgeschäft ausgesprochen hatte. In einem Brief begründeten sie das damit, dass das Atomgeschäft den Ariern, der arischen Rasse, die Möglichkeit geben würde, wieder ihre angestammten Rechte, ihre Macht zu bekommen. Nachdem sie ihren Vortrag beendet hatten, gab es Fragen aus dem Publikum, und zwar konkrete nach dem Widerstand, wie er in Brasilien aussieht. Und da kamen einige erfreuliche Sachen heraus. Trotz der Militärdiktatur ist es dem Widerstand dort möglich gewesen, schon sehr viel zu erreichen. Es ist so, dass da eine Stimmung im Volk herrscht. Was von der Regierung kommt, kann nicht gut sein. Und deswegen ist es leichter, den Leuten die Informationen zu geben über Kernkraftwerke, über die Nutzlosigkeit der Kernkraftwerke. Schon 1975 gab es erste Stimmen gegen dieses Geschäft, aber in dem Ort Angra dos Reis selber haben die Leute Angst, irgendetwas dagegen zu sagen oder zu machen. Es gibt da eine Marineschule und die Marine funktioniert, selbst wenn das Kernkraftwerk nicht funktioniert. Aber in anderen Städten läuft einiges. Es gibt verschiedene Gruppen, die da etwas machen. Ein Teil läuft in der Arbeit der katholischen Kirche. Es haben sich Gruppen wie die Anwaltsvereinigung dagegen ausgesprochen. Ein wichtiger Teil, das sind die Straßentheatergruppen. Aus diesen Gruppen, die allgemeinpolitische Stücke machten, ist dann so etwas wie ein ökologischer Widerstand geworden. Auch ein ökologischer Widerstand. Sie haben diese Fragen einbezogen in die alltäglichen Sorgen des Volkes in Brasilien. Alle diese verschiedenen Anstrengungen erbrachten zum Beispiel im September letzten Jahres eine Demonstration von 3000 Leuten in der Reaktorbaustadt in Resende. Interessant ist, und das unterscheidet die katholische Kirche sehr von der Kirche hier, diese Demonstration wurde von dem örtlichen Bischof organisiert. Er trug also die Verantwortung gegenüber der Militärdiktatur. Man muss dazu sagen, dass die katholische Kirche sehr verschieden ist von der deutschen. Es gibt in ganz Lateinamerika 80 Basisgemeinden, die anders organisiert sind als die Normalgemeinden. Das heißt, dass von unten bestimmt wird, was gemacht wird. Es haben sich verschiedene Leute, wie zum Beispiel der Vorsitzende der brasilianischen Bischofskonferenz, Lorscheider, energisch gegen das Atomgeschäft ausgesprochen. Ein Bischof schickte einen Brief nach Holland als dort über ein Atomgeschäft mit Brasilien verhandelt wurde. Der Brief wurde im Parlament vorgelesen und in dem Brief sagte der Bischof deutlich, dass das Volk nichts von diesem Atomgeschäft hat.
Agora me orgulho de ser vagabundo, ai, ai, ai.
Ai, meu senhor, eu já ganhei o mundo. Já fui estudante, já fui arquiteto. E agora meu orgulho de...
Gegen Schluss der Veranstaltung meinte unser Freund aus Brasilien, dass wir, also die Brasilianer, uns der KKWs, der Bomben, der Diktatur, der Nazi und des Einflusses der BRD und der USA auf einmal entledigen müssen. Er meinte, wir bezahlen schon viel zu lange. Seit vor 450 Jahren Cabral Brasilien entdeckte, wir bezahlen viel zu viel Entwicklungshilfe. Wir helfen der Entwicklung der Industrieländer nach, damit die ihren Klassenkampf nicht austragen müssen.
Eu já ganhei o mundo. Já fui estudante, já fui arquiteto. E agora meu orgulho de ser vagabundo.
Quando o estudante ainda não...
Preisfrage: Wozu hat dein Auto ein Nummernschild? Antwort: Damit die Staatsorgane besser wissen, wer wann wo war. Dass wir in diesem besonders freiheitlichen Rechtsstaat ständig bespitzelt werden, ist uns eigentlich klar. Manchmal gibt es auch Beweise dafür. In einer Berufsverbotsverhandlung zum Beispiel kommt immer mal wieder raus, dass ein Spitzel vor einem x-beliebigen Versammlungslokal herumgeschnüffelt und sich notiert hat, wer da zu einer öffentlichen Veranstaltung, etwa der DKP, gegangen ist. Viele Leute meinen nun, das geht sie nichts an, das wäre bloß Sache der Kommunisten. Aber bitte macht euch nichts vor, und wenn ihr noch so sehr die staatserhaltenen Parteien wählt und die Kommunisten verflucht, euch geht's auch an den Kragen, wenn ihr zum Beispiel eure Heimat vor einer Atomruine schützen wollt. Denn bei Demonstrationen oder Veranstaltungen der AKW-Gegner wird genauso gespitzelt und manchmal kommt es auch raus. Dazu nochmal Ulrich Brinkmann mit einem aktuellen Fall.
Die zweite. Seit einigen Tagen haben wir jetzt den Beweis, dass unsere Vermutung richtig ist. Gegner von Atomkraftwerken werden in der Tat bei der Polizei in Freiburg registriert. Und zwar liegt uns die Kopie eines Schreibens vor, eines Schreibens von der Freiburger Polizei an die Staatsanwaltschaft beim Landgericht. Und in diesem Brief steht der bedeutsame Satz: Wie aus hiesigen Unterlagen erkennbar ist, sind bei Anti-AKW-Demonstrationen mehrmals gleichzeitig die Fahrzeuge, und dann folgen einige Fahrzeugkennzeichen, aufgefallen. Dieser Satz ist der eindeutige Beweis, dass bei der Polizei in Freiburg Autokennzeichen von AKW-Gegnern registriert worden sind. Ich werte diese Tatsache als unvereinbar mit einem freiheitlichen Rechtsstaat, da sie die Grundrechte der Meinungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit verletzt. Ich habe daraufhin gestern Abend dem Polizeipräsidenten in Freiburg einen Brief geschrieben und gefordert, er möge die Löschung dieser Datei veranlassen und in Zukunft auf eine solche Datei verzichten. Ich weiß, dass ein SPD-Abgeordneter im Stuttgarter Landtag eine entsprechende Anfrage einbringen wird, und ich rechne damit, dass aufgrund dieses Beweises, den wir jetzt haben, ein großer Protest auch aus der Bevölkerung kommen wird. Im Übrigen überlege ich zurzeit noch, ob ich gegen den Freiburger Polizeipräsidenten Strafanzeige erstatte, wegen Verletzung des Grundgesetzes. Und ich rechne auch damit, dass die Polizeigewerkschaft hier eine Reaktion zeigt. Ich finde, der einzelne Polizeibeamte sollte es sich nicht gefallen lassen, dass auf diese Weise ein Rest von Vertrauensverhältnis endgültig zerstört wird. Ich kann doch keinem Polizeibeamten, der bei Demonstrationen den Verkehr regelt, mehr unvoreingenommen begegnen. Ich muss doch immer damit rechnen, dass er mich gerade registriert. Ich kann doch keinem Schüler, ich bin Lehrer, ich kann doch keinem Schüler mehr erzählen, der Polizeibeamte sei dazu da, seine Rechte zu sichern, wenn ich mich selbst vom Polizeibeamten bespitzelt fühle. Und darum glaube ich, sollte die Polizeigewerkschaft zu diesem ungeheuren Vorgängen durchaus auch ein Wort sagen.
Dein Wort in Gottes Ohr, lieber Ulrich Brinkmann. Künftig werden wir jeden Spitzel bei seiner gewerkschaftlichen Ehre auffordern, nur noch Spitzelautos zu notieren und die Nummern an Radio Grünes Fessenheim weiterzugeben. Er kann sie uns auch schicken. 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15, Radio Grünes Fessenheim.
Loset, Hage, das Glocke hat für uns 5:12 Schlage. O ihr Regierungsherren, klein und groß, jetzt geht's einmal auf eure Regierungsverantwortung los. O ihr wollt verschandeln mit Gewalt der Hochri und der Hutzewald. Lasst, was ich euch will sagen, das Glocke hat für uns heiß vor 12 Uhr geschlagen.
Ihr hört Radio Grünes Fessenheim, die Sendung von der Redaktion Freiburg Kaiserstuhl. In wenigen Minuten werdet ihr die elsässische Sendung von Radio Grünes Fessenheim hören, auf der gleichen Frequenz.
Vous êtes à l'écoute de Radio Verte Fessenheim. Antenne Fribourg, dans quelques instants vous pourrez suivre l'émission Alsacienne.
Sie nehmen uns Wälder fort und pflanzen Strom, man hascht an. Sie nehmen uns Wälder fort und bauen Fabriken her. Sie nehmen uns Täler fort und machen Trusten aus Ehe. Sie nehmen uns frische Luft, verpestet sie durch Giftkaminer. Sie nehmen uns eine Hauderie durch Industrie und Atomkraftwerke. Sie nehmen uns den Sonnenschein, blöd im Atom neben uns verrecken. La 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 la.
Und jetzt berichtet uns eine Umweltschützerin, die am Wochenende in Mülheim auf der internationalen Anti-AKW-Koordination anwesend war.
Am 19.20. Januar fand in Mülheim-Vögesheim eine internationale Koordinationskonferenz der Anti-Atom-Bewegung statt. Hierzu waren Delegierte aus allen Ländern vertreten, Luxemburg, Brasilien, es war auch eine Indianerin drunter. Es waren Leute aus USA, aus Belgien, aus allen Ländern da. Hauptthema waren die Pfingstaktionen 1980, die am 24. und 26. Mai, stimmt nicht, ja, am 24. und 25. Mai stattfinden. Weltweit sollen die gleichen Forderungen aufgestellt werden. Zum ersten Mal ist diskutiert worden, dass wir vielmehr die Friedensarbeit, also die Frage der Abrüstung, mit in unser Konzept einbeziehen wollen. Weitere Aktionen sind geplant. In USA finden am 26. April eine Großdemonstration statt und es ist international aufgerufen worden, hierzu dezentrale Aktionen zu machen. Weiterhin findet in Schweden im März diesen Jahres eine Volksabstimmung pro oder contra Atomenergie statt. Und dort sind wir auch aufgerufen worden, Informationsarbeit zu leisten.
Was hast du denn für einen Eindruck bekommen von der Stimmung, die da geherrscht hat? Da waren ja von allen möglichen Ländern Europas und auch außerhalb Europas Umweltschützer da.
Ja, also die Stimmung war, was Kommunikation angeht, unwahrscheinlich gut. Wir haben uns alle gut verstanden. In den Arbeitsgruppen muss man dazu sagen, dass die großen Arbeitsgruppen, die also über 18 Teilnehmern hatten, einfach zu zäh waren. Arbeitsgruppen, die maximal 10 Teilnehmer hatten, waren hervorragend. Das war besonders die Arbeitsgruppe zu den Repressionen der AKW-Gegnern. Vielleicht kann man noch dazu sagen, dass die deutschen BIs nicht so sehr besonders nicht von Norddeutschland vertreten waren. Es fehlte Hamburg, Göttingen, Bremen und Berlin. Das lag wohl einerseits daran, dass in Worms parallel zu unserer Veranstaltung eine Konferenz zur Zwischenlagerung und Kompaktlagerung stattfand. Außerdem haben die Norddeutschen die aktuelle Situation in Gorleben für wichtiger gehalten, was ich auch ganz richtig finde. Man sollte sich grundsätzlich überlegen, ob man bei einer nächsten internationalen Konferenz nicht von vornherein konkrete Demonstrationen schon geplant hat, um die auf internationaler Ebene weiterzutragen.
Ich war eigentlich erstaunt, in verschiedenen Zeitungsartikeln über den relativ starken Einfluss und das starke Auftreten von DKP-Mitgliedern bei diesem Treffen gelesen zu haben. War das tatsächlich dermaßen heraushebend?
Ich glaube, das war eine große Falschinformation, die in der Badischen Zeitung gelaufen ist. Es waren also allenfalls 3 bis 4 DKPlern drunter, die sich also bis auf einen überhaupt nicht hervorgetan haben.
Was mir jetzt noch wichtig erscheint, ist, was für Aktionen gerade hier in unserer Gegend in nächster Zeit stattfinden sollen, die eben internationalen Maßstab haben sollen.
Die lokalen Aktionen, die internationalen Charakter haben, sind einmal das Fessenheim-Hearing, was getragen wird von den Nordschweizern, dem Elsass und unserer Region. Zweitens findet zu Pfingsten im Elsass in Luthersbach eine Alternativausstellung statt. Eigentlich war in Fessenheim eine Großdemonstration am 23. 24. Februar dieses Jahres geplant. Leider hat sich das zerschlagen. Erstens, weil die Elsässer nicht diesen Rückhalt haben. Und zweitens findet zu dem gleichen Zeitpunkt im Elsass die Fastnachtzeit statt. Drittens ist es nicht in den örtlichen Bürgerinitiativen durchdiskutiert worden. Es hat den Anschein, dass es von oben, besonders von BBU-Vertretern, aufgesetzt worden ist. Und ja, da übe ich eigentlich meine eigene Kritik an.
Oh, wer hätte der Grützeli am Baum hängen gesehen? Wo sagt mir, hast du ihn gesehen? Er hätte nicht am Müll gekauft, und hätte ja voll gemacht. Meinsame Sach mit der Wälderbure, meinsame Sach mit der Wälderbure. Uns befreie Samburevolk, uns befreie Samburevolk, uns befreie vom Klosterjoch. Taiabazarei, da Taiabazarei, Taiabazarei, da Tandaradei.
Die Landesfürsten von Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Albrecht und Stoltenberg, geben bekannt.
Künftig sollen kommerzielle Sender die Anlagen des Norddeutschen Rundfunk benutzen dürfen. Wer die Lizenzen bekommt, bestimmt der Anhang der Landesfürsten und wer das bezahlen kann, bestimmt das Kapital. Ein fremder Sender wie Radio Grünes Fessenheim hat da keine Chance. Ein freier Sender wie Radio Grünes Fessenheim. Wir haben erstens nicht die Zuneigung der Atombarone und zweitens kein Kapital. So sieht Gleichheit in der BRD aus. Das große Geld kauft sich Anlagen und Lizenzen und macht seine Propaganda. Aber uns jagen Bundespost und Polizei. Die einen sind ehrbare Leute und wir sind Piraten. Was ist schon ein Messer als Waffe wert, verglichen mit einem Scheck?
Meinser wie Sack mit der Wälder Bure. Meinser wie Sack gegen der Akt. Meinser wie Sack gegen der Akt. Da hängt ja der Konzer im Brettiger Seil. Huck hängt auf Befehl. Da hängt ja der Konzer im Brettiger Seil. Huck hängt auf Befehl. Taiabatarei, da Taiabatarei. Taiabatarei, da
Morgen Nachmittag wird die Kulturgenossenschaft Dreieckland gegründet. Es schließen sich dabei Musiker, Dichter, Sänger, Publizisten, Filmemacher, Theaterleute aus dem Elsass, aus Baden und der Nordschweiz zusammen. Am Abend wird auf der anderen Rheinseite in Sasbach dann ein Fest sein, wo sich die Kulturgenossenschaft der Bevölkerung vorstellt. Das ist am 26., also morgen, um 20 Uhr im Gasthaus Limburg in Sasbach. Dabei werden auch die Leute dabei sein, von denen die Musik kommt, die gerade im Hintergrund läuft. Die Salpeterer.
Die Hand aus der Hecke! Ja, und nü Woche später, kein Mönch und Krei habt ihr da übis weg. Ja, und nü Woche später, kein Mönch und Krei habt ihr da übis weg. Ja, da ich verbrenn's, Klosterhaus. Ja, da ich verbrenn's, Klosterhaus.
Die Radiothek, eine Rundfunksendung des Westdeutschen Rundfunks, ziemlich kritisch, ziemlich lebendig und ziemlich beliebt, soll jetzt auch eine Vorzensur kriegen. Das heißt, dass jede Sendung vor Sendetermin von einem Zensor abgehört werden muss, der dann herumschneiden darf. Das heißt auch, dass Live-Sendungen verboten sind. Die Aktion gegen die Radiothek geht von den Parteifunktionären und Wirtschaftskreisen aus, die immer so breitärschig auf dem Boden des Grundgesetzes sitzen. Im Grundgesetz steht bekanntlich der schöne Satz, eine Zensur findet nicht statt. Unsere Kollegen bei der Radiothek senden zurzeit aus Protest nur noch Musik, in der Hoffnung, dass die Hörer was vermissen und den Chefs des WDR mal aufs Dach klopfen. Übrigens, bei Radio Grünes Fessenheim gibt es keine Zensur. Wir halten uns ans Grundgesetz.
Und sich gewiss in Lueck. Es ist eine große Sauerei. Wohl um die Selle, eine Lockerei. Es ist gewiss. Dann nirgends geschehen, solange die Welt nur im Stehen. Oh, sie haben die Hüs aufs Amt zitiert und sie haben es nur abprobiert. Oh, wein, oh weh, oh wein, oh weh, wie wird sie Hüs Salpetra noch gehen?
So, das war die 40. Sendung der Redaktion Freiburg-Kaiserstuhl vom Radio Grünes Fessenheim. Ihr könnt jetzt auf der gleichen Frequenz die Sendung der elsässischen Redaktion hören. Ebenfalls.